Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, Sie alle im Namen der beiden Familien Trinkle aus Australien, Asbacher von Bruckhof bei Hellershof, für diese Hochzeitsfeier unserer beiden lieben Harding und Elke willkommen heißen zu dürfen. Wir haben im Schwabenland ein Sprichwort, das sagt, Berg und Tal kommt nie zusammen, aber die Menschen. Nun können wir sagen, Erdteile sind noch nie zusammengekommen, aber es ist wunderbar, wenn man sehen darf, wie Gott zwei Menschen zusammenführt. Und wenn Gott das tut, ist es etwas Wunderbares. Ich wünsche jedem Einzelnen Gottes reichen Segen für diese Hochzeitsfeier hier in der Kirche. Ich möchte auch der Kirchgemeinde Alfdorf sehr herzlich danken, dass wir dieses Gotteshaus für diese heilige Stunde benutzen dürfen. Es ist etwas Herrliches, dass wir heute noch Kirchen haben und uns in Kirchen versammeln dürfen. Wir wissen von Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass wir sogar noch eine Obrigkeit haben, ganz ruhig, sogar unter ihrem Schutz, uns hier heute zu versammeln. Ich möchte auch sehr herzlich Missionar Erlös Degen aus Südafrika willkommen heißen. Er wird die Traufeier heute leiten. Dann Missionar Friedel Degen, auch aus Südafrika. Missionar Friedel Degen ist zurzeit als Gastredner auf einer europäischen Tournee für christliche Freizeiten in Europa mit einem Team von Afrika unterwegs. Und wir freuen uns, dass es so geführt war, dass wir auch dieses Team heute bei dieser Feier in unserer Mitte haben dürfen. Wir wollen nun gemeinsam ein Lied singen aus unseren aufgelegten Liedblättern. Das Lied, was Jesus in die Hände nimmt, und sei es noch so klein, das muss, ich weiß es ganz bestimmt, mir auch zum Segen sein. Nach dem Lied möchte ich Missionar Friedel Degen bitten, uns im Gebet zu leiten. Wollen wir aufstehen zum Singen, bitte. Thank you.
Wir bleiben stehen fürs Gebet. Du, unser dreieiniger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, du, der du das Weltall geschaffen hast, der du die Welt in deine Hände hältst, das Weltall, die Menschen, du, der du unser Gott und Herr bist, wir loben, preisen und anbeten dich für deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Macht, deine Kraft. Sei du mächtiglich unter uns, du, der du die Ehe eingeführt hast, du, der du gesagt hast, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Komm und sei du mitten unter uns und segne uns. Und ganz besonders für dieses Ehepaar, lass dein Segen drauf ruhen. Lass deine Herrlichkeit offenbart werden. Sei du in unserer Mitte, segne du diesen Tag, ein ganz besonderer Tag für das Brautpaar. Lass es ein unvergesslicher Tag sein, ein Tag, wo sie gemeinsam mit dir in das neue Leben hineingehen, wo du der Mittelpunkt, das Zentrum ihres Lebens bist. Darum wollen sie mit dir anfangen heute. Bleibe du der Erste, auch in ihrer Ehe. Dann wird es gesegnet sein. Und auch wir, die wir mit deinen Kindern hier sind, lass uns gesegnet sein. Und dir loben und danken für das, was du getan hast. Amen.
Wir hören nun noch den Chor und anschließend möchte ich die Feier Missionar Eloy Stegen übergeben.
Mächtig! lesen wir den Text, den der Bräutigam erwählt hat, aus dem 33. Psalm. Psalm 33, vom 18. Vers. Siehe, der Herr hat ein Auge auf die, so ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen, dass er ihre Seele vom Tode errette und sie in der Teuerung am Leben erhalte. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Denn auf seinem heiligen Namen haben wir unser Vertrauen gesetzt. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Soweit, lasst uns beten. Wir danken dir wiederum, Herr, für diese Stunde. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du in unserer Mitte seist. Es war ja auf einer Hochzeit, wo du dein erstes Wunder getan hast. Da hast du das Wasser in Wein verwandelt. Wir bitten dich, dass auch heute du unter uns seist und wir wissen, da wo du bist, geschehen laute Wunder. Leider ist es so, dass der Hochzeitswein bald zu Ende ist. Aber schenke, dass der Segen dieses Tages sie begleiten wird, dieses Brautpaar, bis zum Ende. Und segne alle Freunde, die sich mit ihnen heute versammelt haben, sich mit ihnen freuen. Und segne nun uns durch dein heilig Wort. Amen. Nun in diesem Text möchte ich kurz 4 Punkte anrühren. Das erste ist die Furcht Gottes. Das zweite, das Auge, das auf uns gerichtet ist. Dritte, die Seele des Menschen. Und das vierte, das Vertrauen auf Gott. Zur Einleitung beginnt dieser Text mit dem Wort siehe. Das bedeutet nichts anderes, nun schlafe nicht und mach die Augen nicht zu, sondern sieh mal her, schau her, da ist etwas, was Gott uns vor unsere Augen stellt. Ob wir wohl diesen Gottesdienst und diese Hochzeit verlassen und wieder nach Hause gehen, ohne dieses gesehen zu haben. Man sieht ja viel in einer Hochzeit. Die Frauen sehen das hübsche Kleid, das schöne Kleid. Der eine hat ein Auge für dieses und der andere für jenes. Der andere sieht den Bräutigam, der andere sieht die Braut, der andere die schönen Blumen. Aber Gott hat nun etwas, das er uns vor Augen stellt, das wir sehen sollen. Und was ist das? Nun zu der erste Punkt. Der Herr hat ein Auge auf die, so ihm fürchten. Das erste ist, dass man Gott fürchtet. Die Furcht Gottes in unserem Leben, die darf nicht fehlen. Wenn die Furcht Gottes fehlt, ist etwas grundsätzlich verkehrt in unserem Leben. Nun, es ist eine gesunde Furcht Gottes. Nicht eine verkrampfte Furcht oder eine ungesunde Furcht? Die Bibel sagt, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, dass wir wiedermals fürchten. Es gibt ja kranke Leute in die Welt, die einen Geist der Furcht haben. Die können sich fürchten vor allem. Wenn sie die Tür zugeschlossen haben, stehen sie 2-3 Mal auf und gehen wieder zur Tür, um zu sehen, ob die wirklich zu ist, ob nicht ein Verbrecher hereinkommen kann. Es gibt auch Kranke, die, wenn sie zu Bett gehen, schauen sie 2-3 Mal unters Bett, ob niemand unterm Bett liegt. Es gibt auch solche, die sich fürchten, nachts herumzugehen. Die meinen, da ist ein Geist oder irgendwas um die Ecke und fürchten sich. Schon Kinder können darunter leiden. Gehen nicht ins Dunkel hinein. Wissen ja nicht, was da ist. Es gibt Menschen, die sich so vor so vielerlei fürchten. Einige sogar vor Krebs. Wer weiß, vielleicht bekomme ich mal Krebs. Und jeder Arzt kann Ihnen sagen, dass der Furcht vor Krebs schlimmer ist als der Krebs selber. Die Furcht vor diesem. Ich habe schon viele Menschen in Europa getroffen vor einigen Jahren, die sich fürchteten, dass die Russen bis zum Rhein marschieren. 1976 oder 86, ich weiß nicht mehr, wann es war, hat eine gesagt, gehst du tatsächlich nach Deutschland? Fürchtest du dich denn nicht? In diesem Jahr sollen doch die Russen einmarschieren. Und nun ist das Schlimme geschehen, dass der Westen in den Osten einmarschiert ist. Die Russen sind zunichte geworden. War die ganze Furcht umsonst. Die ganze Furcht umsonst. Es wird behauptet und gesagt, dass 98% von den Befürchtungen des Menschen nie geschieht. Also 98% trägt der Mensch mit sich herum umsonst. Befürchtet Sachen, die nicht geschehen. Das ist nun ein krankhafter Zustand. Die Menschen müssen behandelt werden, dass sie wieder normal werden. Oder zu Jesus kommen, dass Jesus sie befreit. Aber die gesunde Furcht Gottes, welche der Weisheit Anfang ist, die wahre Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Die müssen wir haben. Die wahre Furcht Gottes. Die bewahrt uns vor vielem, Die bewirkt es auch, dass eine Ehe und eine Familie nicht zur Sausache wird. Entschuldigt das. Manche Ehen gehören zu den Saubanden. Da wird nur gezankt, gestritten, die Tür hinter sich zugeschlagen, der eine beschimpft den anderen. Ist doch tragisch. Was aus solchem, was solch einen wunderbaren Beginn hat, solch ein Ende haben kann. Da braucht man die gesunde Furcht Gottes. Da möchte ich den Harding und der Elke sagen, habt immer Gott zwischen euch. Fühlt sich seltsam an, dass da jemand zwischen euch seid. Aber wenn es sein soll, aber wenn Gott zwischen euch ist, dann geht alles über Gott. Wenn der Mann zur Frau redet, geht es über Gott. Und die Frau, den Mann, geht es über Gott. Denn ist das gereinigt und geheiligt und wird nicht eine schmutzige Ehe, wie man es kennt in der Welt, sondern zu einer heiligen Stätte und etwas, was gut ist. Also die gesunde Furcht Gottes. Vor vielen Jahren war bei uns in Südafrika eine Wahrsagerin, eine Zauberin, die zum Glauben kam. Aber dann ging es bald nicht mehr gut. Und dann zog sie weg nach einer anderen Umgebung. Und ich machte mich auf und sagte, ich gehe diese Schäflein nach. War ganz in den Bergen in der Wildnis. Und als ich dort ankam, ging ich zur Polizeistation, dort in der Wildnis und sagte, wisst ihr von einer Frau, die so und so heißt? Sie war eine Zauberin, eine Hexe. Und die ist jetzt in diesem Kreis wieder. Da sagt ein Polizist, ja, ich weiß, die ist wieder zurückgefallen, abtrünnig geworden und steckt wieder in der Zauberei. Alle Welt geht zu ihr. Ich sage, wo wohnt die? Ganz am Ende vom Horizont. Er sagt, wann willst du zurückkommen? Ich sage, heute noch. Er sagt, da ist kein Weg dahin, du musst zu Fuß gehen. Da sage ich, gut, dann gehe ich zu Fuß. Da sagt er, du kommst da heute nicht hin und wieder zurück. Und da sagte die Polizei mir, wir geben dir ein Pferd. Ich sagte, du, ich konnte ein großes Fahrrad mit 5 Jahren fahren, aber Pferd reiten, das kann ich nicht. Ach, sagte, wir haben hier ein ganz zahmes Pferd, aber ist fast so groß wie ein Elefant. Ich sagte, das ist aber gefährlich, wenn ich von dem Fall, dann falle ich hart. Er sagt, nein, das können wir nicht zulassen, dass du so weit zu Fuß gehst. Wir holen das Pferd. Und das hat denn 1 oder 2 Stunden gedauert, bis schlussendlich das Pferd ankam. Habe ich mich obendrauf gesetzt, fühlte mich nicht so sehr gemütlich. Aber dann ging es los. Aber dieses Pferd war nicht nur zahm, sondern schien auch faul zu sein und ging ganz langsam. Und dann dachte ich, was mache ich bloß, dass wir mal in Galopp gehen. Entsann ich, dass mein Vater uns erzählt als kleine Kinder, mit deinem Schuh, hinten schlag es mal im Bauch, dann geht's los. Und das habe ich gemacht. Aber das sprang wie wild, ich bin fast abgeflogen. Und dann auf den Nacken gefallen und dann wieder zurück auf den Sattel und dann wieder. Ich hatte keine Bremsen, kein Steuer. Aber der Herr war mir gut, dass ich nicht abgefallen bin. Aber als ich die Zügel wieder in der Hand habe, habe ich Bremsen angesetzt. Dann kamen wir bei dieser Zauberin an. Und ich traf sie, fand sie dort. Ich sagte, wie geht es dir? Sie sagt, wunderbar. Ich liebe Gott so sehr. Geht's dir gut? Ja, ich liebe Gott und er liebt mich so sehr. Da ist keine Furcht in meinem Herzen. Da kam der Schwanz des Satans ans Licht. Keine Furcht. Und die Polizei hatte mir ja das verraten, dass sie wieder in der Zauberei steckt. Aber wenn da Furcht Gottes in unserem Leben ist, dann hüten wir uns davor. Und dann kann es geschehen wie der Josef in Ägypten bei dem Potiphar, dass die Frau des Potiphars sich in ihn verliebte und dann täglich Worte redete, wie keine Frau zu einem anderen Mann reden sollte, außer ihrem eigenen Mann. Und eines Tages packte sie ihn und griff ihn und er floh. Seine Jacke, die blieb in ihren Händen, sein Kleid. Und er floh und er sagte, wie sollte ich so etwas tun und gegen Gott sündigen? Dieser junge Bursche, der hat eine gesunde Gottesfurcht gehabt. Eine göttliche Ehrfurcht. Dass man sagt, wie kann ich solches tun? Ob Vater oder Mutter mich sieht oder nicht, ob der Pfarrer hier ist oder nicht, ob ich weg bin von Haus und die Frau nicht da ist und bei der Arbeit, eine Gottesfurcht im Herzen. Du hast einen wunderbaren Text gewählt, Harding. Das ist auch für dich, Elke. Lasst diese Gottesfurcht euch begleiten bis ans Ende. Weil den Augenblick, wenn die euch verliert, dann wird eure Ehe nicht ein Vorgeschmack vom Himmel, sondern ein Vorgeschmack von der Hölle. Dann träumt man nicht davon, dass man einmal zusammen sein wird, sondern überlegt sich, wie wunderbar das sein wird, wenn man auseinander geht. Dann scheiden sich die Wege. Gottesfurcht dahin. Gott hat ein Auge auf die, die so ihm fürchten. Nun kommen wir zum nächsten Punkt. Sein Auge. Er hat ein Auge auf die, so ihm fürchten. Das bedeutet, dass er über uns wacht, wie eine Mutter über ihr Kind wacht. Der Hüter Israels, der schläft noch, schlummert nicht. Dann sind wir in seiner Obhut. Dann bewahrt er uns. Dann wacht er über uns, dass uns nichts Böses überkommt. Eine herrliche Sache. Die ihn fürchten, haben diese Verheißung, dass Gottes Auge auf sie gerichtet ist und dass er über den Seinen wacht. Verliert uns nie aus dem Auge. Einmal sandte ein König in Südafrika seine Kinder zu mir, Ferienzeit. Und dann habe ich den Jüngsten genommen. Der soll sehr wahrscheinlich mal der Thronfolger sein. Aber keiner soll das wissen, weil dann könnten einige danach trachten, den zu töten. So ist es in Afrika. Ich nahm diesen kleinen Jungen mit mir, fuhr irgendwo hin, fuhr in einen Hof, stoppte und dieser kleine Bursche, der schlief so fest, dass ich nicht den Mut hatte, ihn zu stören. Ich machte das Auto zu, schloss es aber nicht zu und sagte, ich gehe ja nur schnell ins Haus und komme gleich wieder. Ich ging aus dem Auto, klopfte an die Tür. Der Hausvater sagt, komm herein. Ich sage, ich kann eigentlich nicht. Ich habe den Prinzen da im Auto. Und ich musste, ach, nur einen kleinen Augenblick. Und dummerweise nahm ich das an, ging ins Haus, wo kam noch schnell eine Tasse Kaffee oder Tee. Getrunken, geht zurück ins Auto und der Bursche ist weg. Weiß nicht, ob Sie sich vorstellen, wie man fühlt. Der war mir anvertraut, in meinen Händen, und ich habe mein Auge von ihm weggenommen. Und da war er verschwunden. Wo ist er nun? Wir sind nah an einem Hauptweg. Der kann ja von irgendeinem gekidnappt werden. Der kann getötet werden. Ich sagte, oh Herr, verzeih mir. Ich hätte mein Auge nicht von ihm nehmen sollen. Ich hätte ihn lieber mit mir nehmen müssen ins Haus, ihn stören und ihn aufwecken auch von seinem süßen Schlaf und sagen, du kommst mit mir, ich lasse dich nicht aus dem Auge. Da mussten viele, viele kommen, um dieses Kind zu suchen. Und wie glücklich war ich, als wir ihn fanden, einige Kilometer weg, verloren in Zuckerfelden. Ich sagte, was werde ich bloß vor dem Vater sagen und zu dem Vater sagen? Aber Gott nimmt sein Auge nie von uns, bei Tag und bei Nacht. Er wacht über uns. Dann fällt kein Haar von unserem Haupt ohne ihn. Dann hat dies aber auch noch eine zweite Bedeutung. Sein Auge über uns. Als die Erweckung unter den Zulus in Südafrika begann in 1966, war da ein junges Mädchen. Dieses Mädchen stritt sie gehen. Überall, wo sie war, wurde alles verdorben. Dann begann sie mit dem Zanken. Streit und Zank begleitete ihr stets und ständig. Sie hatte auch noch eine Schwachheit. Sie stahl so gern. Die ließ auch nichts liegen. Wenn sie im Laden ging, kam sie mit etwas Gestohlenes zurück. Wenn sie Menschen besuchte, die nahm irgendwas. Wenn sie es nicht mit den Fingern nahm, nahm sie es sogar mit ihren Zehen. Ist nicht übertrieben. Und dann plötzlich eine Nacht kam sie zu ihren Eltern und sagt: Wisst ihr, ich habe ein Auge gesehen, ein großes Auge. Und das war das Auge Gottes. Und das schaute herab auf mich. Und dieses Auge hat das Leben dieses jungen Mädchens vollkommen umgestaltet. Sie sagt, wenn dieses Auge auf mich ruht, sie sagt, das Auge Gottes ist nicht zu beschreiben, dann kann ich ja nicht wieder stehlen. Dann kann ich ja nicht wieder mit einem Menschen zanken. Dann kann ich ja nicht wieder zornig werden. Gott sieht es. Liebe Freunde, Gottes Auge ist nicht nur auf das junge schwarze Mädchen in Afrika gerichtet, sondern ein jeder unter uns. In erster Linie wachend über die, die ihn fürchten. Aber wenn ja auch die Gottesfurcht nicht in unserem Leben ist, sein Auge ruht auf uns und er sieht uns bei Tag und bei Nacht. Da ist nichts verborgen vor ihm. Darum konnte er der samaritischen Frau sagen: Ruf mal deinen Mann. Sie sagt: Ich habe keinen Mann. Er sagt: Du hast recht gesagt, du hast schon 5 gehabt. Und mit dem du jetzt lebst, ist wilde Ehe. Nicht mal geheiratet. Gottes Auge ist auf uns, lieben Freunde. Und vergesst das nicht. Das Auge Gottes ist auf die, die so ihn fürchten. Und sein Auge ruht auf uns alle. Dann zum nächsten Punkt. Er errettet ihre Seele vom Tod. Hier geht es nicht um den Leib, sondern um die Seele. Denn der Mensch besteht ja nicht nur aus Leib, aus dieser Materie. Der hat auch eine Seele. Da ist eine Seele und ein Geist in uns, von dem der Herr Jesus sagte: Was wird es den Menschen gewinnen? Und wenn er die ganze Welt gewinne, aber er nehme Schaden an seine Seele. Lieben Freunde, leider vernachlässigen wir unsere Seelen und unser Seelenheil und denken so viel an unserem Leib, an irdische Sachen, Hab und Gut, viel Geld, ein gutes Haus und vergessen unsere Seele dabei. Wir setzen alles dran, dass wir leiblich gesund sind, aber wie sieht es bei uns geistlich aus? Und liebes Brautpaar, das Nummer 1, das steht an erster Stelle, unser geistliches Leben. Das ist Nummer 1, dass wir mit Gott ins Reine sind, dass wir mit Gott leben, dass es uns geistlich gut geht. Und der Herr, der errettet unsere Seele, auch in der Zeit der Teuerung. Das bedeutet, dass es uns geistlich gut geht, wenn es um uns herum auch nicht geistlich gut geht. Wenn viele Menschen nicht das Wort des Lebens haben, das Wort Gottes, aber uns wird es geistlich gut gehen. Das ist das Erste. Darum sagt die Bibel, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Seid nicht so wie die Heiden, die sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wie wird es uns morgen ergehen? Euer himmlischer Vater weiß alles, was ihr braucht. Trachtet also zuerst nach ihm, nach dem Geistlichen, der Geistliche, nach der geistlichen Welt. Dass Gott König ist in eurem Leben und dass er regiert, dann wird es euch wohl gehen. Und der letzte Punkt, das Vertrauen. Unsere Seele, sagt dieser Psalm, harrt auf den Herrn, denn wir haben unser Vertrauen auf ihn gesetzt. Das Wort harrt im Hebräischen und im Griechischen kann man auch so übersetzen, dass es ein Zielen ist, wie ein Mensch mit seinem Gewehr, mit seiner Waffe auf das Reh oder den Vogel zielt. Unsere Seele harrt auf den Herrn, zielt, wir blicken zum Herrn, schauen auf ihn, richten unseren Blick auf ihn. Wenn wir das tun, können wir mit großer Freude und guten Muts in die Zukunft gehen. Wir wissen nicht, was die Zukunft mit sich bringt, aber wir wissen und kennen den und sind auf den gerichtet, der die Zukunft in seine Hand hat, der alles führt und lenkt. Und dann wird es uns gut gehen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, nicht auf Menschen. Die können uns enttäuschen. Die können uns mal im Stich lassen. Wir haben viele Freunde, wenn es uns gut geht. Und wenn wir reich sind, und was? Großem Auto herumfahren, schönes Haus, von Ansehen sind, dann haben wir viele Freunde. Aber wenn die Sache sich mal endet, und dann haben wir es nicht mehr. Und wie viele Menschen gibt es heute in der Welt, die hatten einst viele Freunde, waren im hohen Ansehen und heute allein verlassen. Aber wer auf den Herrn vertraut, auf den Herrn blickt, wird solches nie erleben. Dann brauchen wir uns nicht fürchten vor Sachen. In Afrika, in Rhodesien war ein Weiße, als die Schwarzen übernahmen, sagt, die schwarze Gefahr ist so groß. Nun wandere ich aus nach Australien. Da ist man sicher. In Afrika sind zu viele Gefahren, gehen nach Australien. Denn ist dieser Weiße von Südrhodesien nach Australien ausgewandert, wegen die schwarze Gefahr. Und was geschah in Australien? Er war in einer Stadt, parkte sein Auto, ging über die Straße, kommt ein Schwarzer angerast mit einem Auto und fährt hinüber und da ist er tot. Der lief weg von der schwarzen Gefahr in Afrika nach Australien und wurde in Australien von einem Schwarzen in den Tod gestürzt. Aber wer sein Vertrauen auf Gott setzt, der ist kein, wir sagen in Afrika, Banghase. Der kennt nicht die Furcht, der kennt die Gottesfurcht. Der geht dorthin, weil Gott ihn dahin führt und nicht, weil er von der Angst gejagt wird und nur Gefahren sieht. Also, wir setzen und ihr setzt euer Vertrauen auf Gott. Dann wissen wir, dass es euch gut gehen wird. Wie der erste Gesang, den wir gesungen haben, könnte ich den zum Schluss noch lesen. Auf Jesum vertraue ich. Auf Jesum allein, wie er es macht, ist's herrlich, wird's heilsam mir sein. Wie er es macht, ist's herrlich, wird's heilsam mir sein. Und dann werdet ihr Tag von Tag zu Tag diese Herrlichkeit erleben. Es gibt kein Leben, das so wunderbar ist und so schön wie mit Jesus. Dass man mit Gott durch diese Welt geht, da ist nichts anderes an in der Welt. Lasst euch nichts vormachen. Kein Gold, kein Silber, kein Ruhm, keine Ehre, keine Größe, die die Lücke Gottes füllen kann. Wenn Gott fehlt in unserem Leben, sind wir die Unglücklichsten. Dann ist da ein Vakuum hier, eine Leere. Aber wenn wir den haben und haben wir das andere nicht, sind wir die glücklichsten Menschen. Also ihr habt einen guten Text gewählt. Möge die Furcht Gottes und dieser Text immer begleiten. Bindet den euch um den Hals, die schönste Halskette. Schreibt den an die Toren eures Herzens und eures Hauses, geistlich gesprochen. Lasst dieses Wort stets und ständig euch begleiten. Erste, die gesunde Furcht Gottes. Vergesst das Auge Gottes nie. Es wird euch vor vielem bewahren. Das dritte, dass nichts eure Seele schadet, euer geistliches Leben. Das letzte, werfet euer Vertrauen auf Gott nicht weg. Dann wird es gut gehen und herrlich sein und Herrlichkeit miteinander. Nun könnt ihr kommen, dann könnt wir über euch beten. Während ihr noch steht. Nun, Harding, der Herr sagt, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und wenn er euch zwei zusammengeführt hat, dann darf da nichts in der Welt euch trennen. Nur der Tod. Die Bibel sagt, wenn eine die Ehe bricht, dann kann er sich trennen von dem anderen, der die Ehe gebrochen hat. Aber dann sollte er nicht wieder heiraten. Aber Ehebrechen ist eine Gräueltat. Wer die Ehe bricht, ist gefallen und er muss Buße tun, sein Leben mit Gott ins Reine bringen. Aber hütet euch davor. Das ist eine schlechte und eine faule Sache. Das verdirbt das Gute, das Schöne. Und das bricht das, was Gott zusammengeführt hat. Nun, Harding, in dem Lichte bist du bereit, um Elke zu dir zu nehmen als deine Frau, dass ihr zusammenlebt, ein Leib seid, bis der Tod euch trennt. Bist du dazu bereit? Diesen Ring, den du nun an deiner Hand tust, ist ein äußerliches Zeichen von dem. Ist wie ein Siegel. Zeigt, du willst treu sein in dem, zu dem Gott dich berufen hat. Und wir haben gehört, dass seine Gnade auch mit euch sein wird. Seine Gnade ist genug. Komm, was kommen mag. Lass dir an deine, meine Gnade genügen, sagt Gott. Und du, Elke, bezeugst du auch vor der Gemeinde, Himmel und Erde, dass du Harding zu dir nimmst als dein Mann, dass Gott euch zusammengeführt hat, dass nichts euch scheiden darf und trennen soll, bis ans Ende, bis Gott euch trennt.
Ja.
Gut. Und dieser Ring ist ein äußerliches Zeichen von dem.
Lasst uns den Segen bitten. Herr, hier sind deine Kinder, die jetzt vor uns allen bezeugt haben, dass sie meinen und glauben, dass sie für einander bestimmt sind und behaupten, dass du sie zusammengeführt hast. Und du sagst, das, was du zusammengeführt hast, soll der Mensch nicht trennen. Nun sei du mit ihnen, lass deine Gnade mit ihnen sein, dass der Harding ein rechter Mann ist, so wie die Bibel, das Wort Gottes es uns sagt. Denn wenn du wiederkommst, Herr Jesus, wirst du uns ja richten, du wirst die Lebendigen und die Toten richten. Und dann wird er als Mann gerichtet werden, ob er wirklich ein Mann war. Im wahren Sinne des Wortes. Und die Elke auch, als Frau seine Gehilfin, um ihnen zu helfen, dir näher zu kommen, dir treu zu bleiben. Und dass sie ihm im Herrn untertänig ist und die Hilfe, wozu du sie berufen und geschaffen hast. Schenk ihnen dann nach deinem Reichtum die große Gnade, dass es Herrlichkeit sein wird in ihrem Eheleben und Familienleben. Und segne sie über Bitten und Verstehen. Lass sie ein gutes Vorbild sein für die anderen, die noch nicht verheiratet sind, und sogar für die Älteren, die schon in der Ehe stehen. Und möge nun die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters, die nie aufhört, kein Ende kennt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch sein bis ans Ende und euch begleiten durchs ganze Leben, Tag ein, Tag aus. Und wir danken dir dafür, Herr, dreieinige Gott. Amen.
immer eure Augen zu haben. Und als er das euch sagte und tat, dachte ich daran, dass Gott das zu Israel gesagt hat. Sie wird Israel sagte er, nimm mein Wort zu Herzen. Er sagte, rede davon. Er sagte sogar, steht, sagt es euren Kindern, stellt dieses Wort eure Kinder ein, lehrt sie. Er sagt, bindet dieses Wort an eure Hand. Er sagt, schreibt es über die Pfosten eurer Türen, an die Tore eures Hauses. Lieber Abi, damit du das als Ehemann tun kannst, darf du das, möchte ich dir ein Geschenk machen. Das größte Geschenk, das man jemandem geben kann, ein lass dieses Buch nicht versauern, lese es dir. Und ich habe noch einen ganz besonderen Wunsch. Elke, wenn du so nahe gehst an das Land meiner Berufung, wo deine Brüder nicht geheiratet haben. Ich empfinde etwas für dich, dass du so weit ins andere Ende der Erde gehen darfst und deinem Mann eine Gehilfin sein. So ist deine Brüder mir nachgekommen. Und da möchte ich euch das sagen. Wenn ihr diese Bibel lest, denkt an uns, betet für uns. Und solange Gott mir den Atem schenkt, seid ihr in meinem Herzen. Und ich möchte das für euch machen. Und so möchte ich im Namen unserer Gemeinde, dir und euch, habe ich diese Liebe überreichen. Und gesegnet und gesegnet.
Wir singen nun gemeinsam das Lied aus unseren Liedblättern. Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön, dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Wir stehen dazu auf. uns nochmal erheben zum Segen. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns. Gib uns und bewahre uns deinen Frieden. Amen.